Hallo. Fragen, wie gesagt, kann man durchaus schon zwischendrin stellen. Wenn es mir dann zu viel wird, würge ich es dann eben entsprechend ab, weil ich habe meistens ein Zeitproblem. Hoffe aber, dass ich das heute ganz gut hinkriege. Ja, mir persönlich geht es tatsächlich um dieses Thema, oder erstmal Inhalt, also warum Stalwart, also dieses Produkt heißt Stalwart als integrierte Mail- und Kollaborationsplattform, die also wie gesagt Mail-Kalender, Kontakte, Datei, Kollaboration kann. JMAP als IMAP-Ersatz, dann Konzentration bei mir jetzt, weil ich keine riesigen Infrastrukturen betreibe und es mir auch ein gezieltes Anliegen ist, dieses Segment anzusprechen, eine Single-Node-Installation, also Zielgruppe einfach mal so Vereine, kleine, mittlere Unternehmen, Familien bis hin zu Einzelpersonen. Kommt gleich darauf, warum, und dann eben ein Ausblick, dass Stalwart, so viel kann ich schon vorwegnehmen, quasi jetzt, der Titel könnte an der Stelle so falsch interpretiert werden, kein Spielzeug ist, also nichts irgendwie so Hobbymäßiges für kleine Installationen, sondern dass es eben auch für große Installationen skalieren kann. Ja, oder skaliert, genau. So, mir persönlich ist dieses ganze Thema Mail von daher gesehen so ein Anliegen, weil wir, also ich selber komme aus dem Bildungsbereich in Baden-Württemberg, betreibe dort seit roundabout 20 Jahren Mail-Server, die allerdings hauptsächlich Mails versenden, relativ wenige eigene User erstmal haben, vergleichsweise. Einfach deshalb, weil wir dann große Lernmanagementsysteme haben mit 80.000 Usern, 100.000 Usern und die am Tag dann eben doch eine erkleckliche Menge an Mails entsprechend rausbolzen an die, geht es hauptsächlich um Lehrkräfte. Also von daher gesehen, ich habe so ein kleines bisschen da Erfahrung mit dem Betrieb von hauptsächlich versendenden Mail-Servern. Habe aber eben auch über die ganzen Jahre gesehen, was für E-Mail-Adressen Lehrkräfte verwenden. Und wir kriegen natürlich auch das Feedback von Schulen, was Schulen, die Schülerinnen für E-Mail-Adressen verwenden. Und das ist eben eklatant, dass wir eine wahnsinnige Konzentration auf einige wenige Global Player hier in der Welt haben und dass die jetzt gerade unter dem Motto der diesjährigen Chemnitzer Linux-Tage natürlich alles andere als souveräne Digitalität ausstrahlen, sondern es sind außereuropäische Mail-Provider, die auch ganz gezielt Kundenbindung praktizieren, teilweise auch mit, wenn man an so ein neues Outlook denkt, mit ganz komischen Mitteln arbeiten, bei denen es mich wundert, dass die Politik bzw. der Datenschutz noch nicht eingeschritten ist, wenn tatsächlich Microsoft beim neuen Outlook die Zugangsdaten speichert und sich dann quasi als Mail-Client gegenüber den Servern ausgibt und die ganzen Mails laufen durch die Server von Microsoft durch und wir haben keine Ahnung, was die damit tun. Das ist eben dann schon irgendwie etwas komisch und das gleiche Thema auch für Gmail. Ich kann durchaus verstehen, ich hatte da schon viele Diskussionen, auch mit Leuten außerhalb von Europa, die dann gesagt haben, irgendwann dann nach einer Stunde Diskussion, sie verstehen mein Problem, aber für sie wäre eben Gmail gut, während für uns ist halt Gmail zunehmend evil. Und da muss man halt eben drüber nachdenken und das ist mir seit Jahren quasi so ein Anliegen, darüber nachzudenken, ob das irgendwie Sinn macht, ob das irgendwie noch mit Datenschutz zu tun hat, welche Folgen das generell für unsere Gesellschaft hat und vor allem eben auch im Bildungsbereich, was das für Konsequenzen hat, wenn dann eben Lehrkräfte berichten, dass Schüler sagen, ach, sie haben die E-Mail, ich kann ihnen keine E-Mail schicken an die Schule, weil sie sind ja, ich bin bei Gmail und sie sind ja wo ganz anders. Ja. Also das heißt einfach, das Thema E-Mail, auch im Hinblick mit Messengern, mit WhatsApp, was weiß ich was, das gerät so ein kleines bisschen in den Hintergrund. Wir machen es im Bildungsbereich nicht ausreichend. Und gleichzeitig ist aber E-Mail das Rückgrat nach wie vor. Da kann man kann das zwar immer wieder totsagen, aber stimmt halt nicht. Es ist halt nach wie vor das Rückgrat der Kommunikation, weil es eben übergreifend dezentral funktioniert. Es ist auch auf Dezentralität ausgelegt, aber wir haben eben insgesamt vom Mainstream her eher die Konzentration auf einige wenige Player. Microsoft, Google, was weiß ich was, ne? So in diese Ecke. Wahnsinnige Zahlen. Also gerade bei Schülern, wir reden über 90%, 80% Gmail, 90%, ja, so die Ecke. Der Rest dann Outlook, sonst irgendetwas. Und das ist schon echt bedenklich. Ja. So, Gründe. Naja, das ist Das fängt bei, da gibt's, das ist so ein Konglomerat an verschiedenen Gründen. Das fängt an von Gedankenlosigkeit. Ne? Man hat halt sein Android-Handy. Ich glaube, das ist so hauptsächlich der Grund, wie das bei der jungen Generation dann so ist. Man hat sein Android-Handy oder man hat sein Apple-Handy. Man braucht eine ID für den App Store oder für den Play Store. Dann legt man sich die halt schnell an, hat eine E-Mail-Adresse, die ist dann irgendwie schon ins E-Mail-Programm eingepflegt und denkt mir, ey, coole ID verwende ich. Funktioniert ja. Ne? Genau. Dann aber auch fehlende IT-Kenntnisse, wenn ich so dran denke, jetzt, dass ein kleines Unternehmen dann quasi sagt, ja, ich würde ja gerne einen Mail-Server betreiben, aber ich habe gehört, das ist komplex, das ist schwierig, ich muss da wahnsinnig viele Sachen machen, sonst irgendetwas, wir haben Fachkräftemängel. Viele Firmen auch haben aufgrund dessen, dass die Geschäftsleitung auf die Werbeversprechen von diversen Großunternehmen da eben auch drauf reinfällt, betreiben IT-Outsourcing, hauen eben ihr komplettes Zeug nach MS-365, machen sich über die Konsequenzen und über den eventuellen Rückweg keine Gedanken. Und der Eigenbetrieb wird dann eben zu komplex. Ne? Also in dem Augenblick, wo man sich damit beschäftigt, wir hatten jetzt heute Morgen ja schon so ein paar Sachen über DNS gehört, wir hatten dann jetzt gerade eben gehört, da gibt es eine Anleitung, da gibt es viele Anleitungen, also auch Thomas Leister, Anleitungen, was weiß ich was. Aber das ist eben durchaus ein Stück weit komplex. Und jetzt ist halt die Frage, wie kriegen wir das hin? Weil Thema digitale Souveränität, E-Mail ist eigentlich einer der Urdienste aus dem Internet, ist dezentral gedacht, deshalb das Ad mit der Domäne hinten dran, damit man eben weiß, welcher Mail-Server ist für eine bestimmte Domäne zuständig. Und eigentlich könnte jede Firma ihre eigene Domäne betreiben, ihren eigenen Mail-Server betreiben. Sieht man dann oft auf Handwerkerautos, ne, eigene Domäne für die Homepage, und da steht unten drunter eine Türanleitung und eine Gmail-Adresse. Ne, wo ich jedes Mal denke, ey Leute, was habt ihr nicht verstanden an dem System? Ne? Das ist auch werbetechnisch für ein Unternehmen irgendwie komisch, wobei das halt bei kleinen Unternehmen dann toleriert wird. Große Unternehmen machen dann Mail-Server. Aber wie gesagt, Mail ist eigentlich ein dezentrales System, es ist für alle da. Und was wir bräuchten, wäre quasi für solche Gruppierungen, die ich jetzt gerade andenke, eben, wie gesagt, Vereine. So kam ich nämlich auch zu dem Thema, weil bei uns unten, ich komme vom Bodensee, gibt es die fünfte Jahreszeit, also Fastnet, und da bin ich selber in einem Verein drin. Und die haben eine eigene Domäne, aber sie können pro Tag anhand der Mitgliederzahl nur einmal eine Rundmail rausschicken bei Strato, weil dann ist das E-Mail-Versandkontingent für diesen Tag erreicht. Und mir war das überhaupt nicht klar, ne? Weil in der Fastnet, also in der fünften Jahreszeit, bräuchte man pro Tag 5 Mails, 6 Mails. Man müsste wirklich damit arbeiten können und die verwenden alle WhatsApp und ich habe keins. Und dann habe ich gesagt, ja, warum macht ihr das nicht per E-Mail? Ne? Und dann kam es so raus, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, ja, ich kann ja pro Tag nur eine Rundmail verschicken an die Mitglieder. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns mal einen eigenen Mail-Server aufsetzen. Ne? So, und das muss ja aber dann irgendwie gemacht werden, auch für, ich muss ja irgendjemand mit an Bord nehmen, der jetzt nicht klar schon 20 Jahre Linux-Systemverwaltungserfahrung hat. Insofern, wir brauchen irgendwelche Systeme mit möglichst geringer Komplexität. Ja? Und da war ich so ein kleines bisschen auf der Suche. Nach Möglichkeit mit einem Webkonfigurator, sodass ich nicht in irgendwelchen ominösen, für Laien an Voodoo erinnernden Konfigurationsdateien rumkonfigurieren muss. Ne? Es sollte irgendwie alles möglichst easy sein. Ne? Aber gleichzeitig sollte es halt irgendwie was Sicheres, was Tolles, was Gutes sein. Ne? So, das ist die Idee. So, wenn wir uns so ein typisches Setup irgendwie so anschauen, was da so da ist, was ich, wenn ich jetzt so eine Thomas-Leister-Anleitung durcharbeite, um einen Mail-Server aufzusetzen, dann ist es halt doch ganz schön komplex. Ne? Ich brauche für den Eingang einen Postfix als Beispiel, ich brauche für den Ausgang einen Dovecot. Wir haben jetzt heute schon gehört, ich sollte irgendwie ein RSpamD anklöppeln, damit ich von den Spams irgendwie ein kleines bisschen befreit werde. Ich brauche irgendwie ein Benutzerdirectory, damit der Dovecot dann im Endeffekt weiß, wer sind eigentlich gültige Benutzer, die hier drauf sein dürfen. Ich brauche vielleicht eine MariaDB, MySQL oder sonst irgendetwas. Ich kann, wenn ich so eine Web-GUI brauche, da gibt es so die einen oder anderen, die sind allerdings in unterschiedlichem Zustand, aber die kann ich dann auch noch dran rankloppeln. Und wenn ich sowas möchte wie CalDAV, CardDAV, also Kalender- und Kontakteverwaltung, dann brauche ich ganz andere Tools, die ich aber dann vielleicht in das gleiche Benutzerdirectory ranklöpple, irgendwie sowas. Ne? WebDAV, das gleiche Thema. Also ich muss irgendwie gucken, wie komme ich da eigentlich zu Streich. Und ich brauche hier so einen ganzen Affenzoo, den ich in dieses große Viereck reinbastle, damit ich diese Funktionalität, die ich gerne hätte, damit ich die habe. Ja? So, und da gab es dann Ideen, das zu vereinfachen. Also das heißt, es gibt so Produkte, die haben das dann vereinfacht, dahingehend, dass ich jetzt eben jeden Dienst in einen eigenen Docker-Container verpacke und die ganzen Sachen aber schon vorkonfiguriert ausliefere. Die Docker-Container über Docker Compose sind wieder untereinander schon fix und fertig verklöppelt. Ich mache halt noch die Port-Weiterleitung nach außen und damit kann ich ein System aufsetzen und da ist dann auch noch irgendwie so eine schöne Web-GUI irgendwie mit dabei. Thema Mailcow und das funktioniert. Ne? Hat bloß so ein kleines bisschen den Nachteil, wenn ich jetzt irgendwie dann doch eigene Vorstellungen habe, dass ich da drin was konfigurieren will, dann wird es halt schon wieder haarig, weil dann steige ich wieder in das gesamte Ökosystem ein. Also das ist jetzt eher mehr so, nimm es und es funktioniert, aber nichts dran modifizieren. Ne? Und gleichzeitig die Komplexität bleibt halt eben, wie gesagt, erhalten. Also schön wäre es, wir hätten eine andere Lösung. Ein Rust-Binary, eins. Also es ist eine Datei, ein Executable. Ja? Stalwart. Ich gehe her, momentan ist es noch nicht paketiert, weil es noch, ich will nicht sagen Beta-Stadium, aber es ist noch eine Nuller-Version. Dieses Jahr soll noch die 1.0er-Version rauskommen. Das heißt, ich gehe auf die Homepage, da steht dann so, mach das hier in dem oberen Kästchen. Habe ich gedacht, okay, mache ich mal. Dann macht es hier unten so putz, 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 putz. Ich denke so, okay, das ging jetzt ja auch schnell. Okay. Denke ich so, war es das schon? Das ist ja jetzt irgendwie komisch. Denke ich so, mal gucken, läuft der Dienst schon? Läuft. Denke ich so, ja, ich habe nur gar nichts konfiguriert. Also ich kenne das jetzt normalerweise so, ich muss jetzt irgendwie ich habe das schon mehrfach gemacht, auch für kleine Firmen. Das heißt, ich muss jetzt normalerweise konfigurieren wie ein Blöder erstmal. Ich denke so, mal gucken, welche Ports offen sind, so erster Test. Denke so, what? Ist ja alles da. Läuft. Denke so, okay. Da steht im Manual drin, ja, da gibt es jetzt so eine Web-Oberfläche. Greif mal auf die Web-Oberfläche zu, da ist ein Web-Konfigurator dabei. Ne? Der läuft am Anfang, habe ich noch eine Folie dazwischen geschoben, also dann ist so das Erste, so man denkt so, wie konfiguriere ich denn jetzt eben den? Ne? Und das eine ist, man macht das eben per Web-GUI. Da kann man quasi so gut wie alles machen. Jetzt, ich kam von der anderen Ecke, er ist langjähriger Linux-Admin, für mich ist alles in Conf-Dateien. Ne? Also habe ich krampfhaft in dieser Tommel-Datei da rumgefroscht, ne, bis ich geblickt habe, okay, das ist nicht, was in der Tommel-Datei drinsteht, taucht nicht automatisch in der Web-GUI auf. Wenn ich aber in der Web-GUI was mache, taucht es in der Tommel-Datei auf. Denke ich so, okay, eigentlich musst du nur in der Web-GUI das richtige Feld finden, das ist die größte Hürde und dann trägst du das ein und dann ist es da. Ja. Und gleichzeitig, da gibt es einen Matrix-Channel. Im Matrix-Channel war jetzt gerade die jüngste Diskussion, dass quasi momentan sind wir bei Version 0.15.5, wenn ich es gerade richtig weiß, oder 0.15.6, weiß ich gerade nicht genau. In der nächsten Version, also in der Version 0.16, ist die Tommel-Datei abgeschafft. Wegen der Clusterfähigkeit kommen wir später noch drauf. Also für große Systeme wird alles nur noch in die Datenbank geschrieben. Ja, nicht mehr, es gibt keine Konfigurationsdatei mehr. Ja. Es gibt aber eine API.
Ach, danke.
Eine JMAP-API. Also kann man dann, also damit kann man das dann reinklöppeln, was man, wenn man es eventuell automatisiert aufsetzen möchte, dann muss man es eben tatsächlich damit machen. Die NixOS-Leute haben in der Tat in dem Matrix-Channel sofort laut aufgejault und haben gesagt, das kann es jetzt aber echt nicht sein. Und dann hieß es, naja, aber ist halt so. Ne? Genau. Gut. Also, wie komme ich an die Web-GUI rein? Da heißt es, die läuft auf Localhost 8080. Jetzt bei mir, das war gleich ein Produktivserver, da war halt die Firewall ab. Ne? Also Port 8080 und zugreifen, vergiss es, ne? Geht gar nicht. Ach, ich habe übrigens vergessen, das Passwort wird hier unten ausgegeben. Ne? Also das heißt, die Installation macht ein Zufallspasswort und schreibt das mir hier rein. Das sollte man dann bitte beachten, weil sonst kommt man in die Admin-Oberfläche nicht mehr rein. Ne? Und muss erstmal Password Recovery machen. Geht auch, aber ist eine sinnlose Hürde. Also wir haben jetzt quasi das Passwort, wir wissen den Usernamen, der ist Admin und ich müsste jetzt eigentlich irgendwie auf Port 8080 zugreifen. Der Server steht aber in dem Fall bei NetCup. Ne? Und dann kann man sich da oben behelfen mit so einer Port-Weiterleitung, mit dem SSH. Also ich mache ein SSH entsprechend auf den Server, mache eine Port-Weiterleitung von Localhost Port 8080 auf Port 8080 von diesem Zielsystem. Und daraufhin kann ich in meinem Browser tatsächlich Localhost 8080 aufrufen, wenn da nichts läuft. Wenn da was läuft, muss ich halt irgendwas anderes nehmen. Und schwuppdiwupp kommt hier so ein Login-Fenster. Ne? Okay, Man tippt ein Admin, man nimmt dieses Passwort, tippt das ein, ist auf der Web-Oberfläche. Ja? Dann suche ich mir hier unter der Configuration, genau, also was muss ich jetzt machen? Also wir sind jetzt quasi schon beim Inbetriebnahmeteil. Ich suche mir unter, ich glaube, Configuration heißt der Hauptmenüpunkt und dann Network, trage ich hier drüben den Hostnamen von der Kiste ein. Also mit welchem Hostnamen? Wir hatten heute Morgen schon so einen Vortrag, dass DNS, so ein Reverse-Lookup und alles natürlich ganz arg wichtig ist. Das müssen wir alles einhalten, werden wir aber nachher gleich sehen. Wir werden von Stalwart an der Stelle ebenfalls massiv unterstützt. Also ich plöppel hier quasi den Hostnamen rein, der sollte dann im DNS vielleicht schon da sein. Falls nicht, werden wir gleich sehen, kriege ich den sofort um die Ohren geklatscht, dass das funktioniert. Ja? Das Zweite, was ich haben möchte, ich brauche natürlich irgendwie, ich möchte das abgesichert haben, dass ich hier per HTTPS auf die Web-Oberfläche zugreifen kann. Gleichzeitig möchte ich natürlich haben, dass ich mein Mail-Server TLS verschlüsselt mit anderen Mail-Servern unterhält, also Transportverschlüsselung beim Ausliefern von Mails. Wenn ich per IMAP drauf zugreife oder per JMAP drauf zugreife, möchte ich natürlich auch. Ich möchte überall TLS-verschlüsselte Verbindungen haben. Also brauche ich jetzt irgendwie ein TLS-Zertifikat für die Mühle. Ja? ACME-Provider ist eingebaut. Also ich kann quasi schlicht und ergreifend sagen, wo holst du dein Zertifikat, wie machst du das? Hostnamen habe ich ja schon vergeben, dann macht er das. Ja? Ich kann auch ein vorhandenes Zertifikat, das ist dann der zweite Menüpunkt unter ACME-Provider, ist das Certificates, ich kann da auch von Hand eins reinklopfen. Ne? Und bei dem von Hand eins reinklopfen kann ich jetzt hergehen und kann aber auch ein File-Makro drauf zugreifen, kann quasi sagen, ich trage hier einen Verweis auf eine Datei ein. Da war ich, wie gesagt, am Anfang noch auf der Nummer, dass ich das tatsächlich per Tommel-Datei machen muss. Aber im Prinzip das, was hier in der unteren Box bei Cert und Private Key steht, das kann ich genauso auch in die Web-Oberfläche beim Certificate eintragen. Dann greift er auf ein Zertifikat zu, das ich als Datei im System habe. Ja? Bei mir war dann noch die Situation, dass ich quasi der Stalwart läuft unter dem User Stalwart dann, der wird auch eingerichtet bei der Installation, dass der keinen Zugriff auf mein Zertifikat hatte. Dann habe ich eben mit den POSIX ACLs das nachgerüstet, dass Stalwart auf diese beiden Dateien zugreifen darf und dann war auch dieses Thema erledigt. Ja, fertig. Okay. Okay, wir haben jetzt ein Zertifikat drin. So. Dann, ja, ich bin Schwabe, Württemberger, wir sind sparsam. Webserver muss auf die gleiche Mühle. Also es geht nicht, dass ich jetzt noch für meinen Blog noch einen weiteren Server anmiete. Das geht überhaupt nicht. Also wäre bei mir auch sinnlos für so ein Hobby-Privatprojekt. Ne? Also es muss ein HA-Proxy davor, weil der Port 443 ist für die Webkonfigurationsoberfläche belegt, aber auch für dieses ominöse JMAP-Protokoll, über das wir gleich noch reden. Das ist nämlich das Nachfolgeprotokoll von IMAP. Ja? Also habe ich noch einen HA-Proxy kurz reingeschoben und der HA-Proxy greift quasi den Port 443 ab, macht da quasi eine Weiche, wenn es zum Stalwart, für den, dem seine ganzen Dienste geht, geht es in den Stalwart rein. Ansonsten, wenn es mein Blog ist, wenn es nachher mein Webmailer ist, der Roundcube, dann geht er quasi rechts raus. Ne? So, Konfigurationsdatei oder der wichtige Teil der Konfigurationsdatei, wie ich das gelöst habe, ist eben so, dass ich da quasi so eine Art Weiche eingebaut habe, die mit der Server-Name-Indication arbeitet. Das heißt, da wird auch bei einem HTTPS-Aufruf ja mitgeteilt, welcher Server möchte eigentlich kontaktiert werden. Und dann kann ich quasi auf eins von beiden Backends gehen, die da unten definiert sind. Und damit ist genau diese Weiche entsprechend definiert. Gut, dann, wir hatten am Anfang gesehen, als ich da kurz geguckt habe, welche Ports sind eigentlich offen, da war alles da. Ne? Also alle Dienste waren schlagartig in Betrieb. Ja? Jetzt will ich natürlich kein POP3, kein POP3S mehr. Bei IMAP habe ich auch die Möglichkeit zwischen Port 143 und zwischen Port 993 und so weiter. Und die ganzen Listener waren hier aufgelistet. Das heißt, das war quasi, das sind sozusagen die Dienste, auf welchen Ports das Ding jetzt lauscht. Ne? Und da habe ich halt die rausgeworfen, schlicht und ergreifend mit Delete, alle rausgeworfen, die ich nicht haben wollte. Also POP 3, POP brauche ich nicht mehr, Port 143 möchte ich nicht, weil ich will alles über Port 993. Beim IMAP, beim SMTP gab es auch einen Port mehr, den 587 oder sonst was, den brauche ich auch nicht, weil ich TLS von Anfang an haben möchte, nicht Start TLS. Ja, und das war es dann soweit. Ne? Außer der Port 443, also HTTPS, der lief dann nicht, der war abgeschaltet, der ist zu Beginn abgeschaltet. Ich vermute, also entweder hat er gemerkt, der ist schon belegt, weil da lief mein Block im Hintergrund schon, oder und meine Nextcloud und was weiß ich was alles, oder er, das weiß ich jetzt nicht, oder er hat eben gesagt, erst ein Zertifikat und dann von Hand aktivieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall war der nicht laufend, aber er war da, also bin ich auf Edit gegangen, habe den Port auf 8443 geändert, weil dorthin greift mein HR-Proxy-Backend zu, so habe ich den dann konfiguriert und habe ihn aktiviert. Ne? So, und ab dem Augenblick konnte ich jetzt auch tatsächlich über den offiziellen Servernamen drauf zugreifen, musste also nicht mehr über Localhost 8080 gehen, sondern jetzt stand er im Netz. Ne? Jetzt kann ich arbeiten. Also ohne SSH-Tunnel kann ich jetzt arbeiten. Braucht man, wie gesagt, auch, weil sonst kann ich auf diese ganzen anderen Protokolle nicht zugreifen. Also es ist nicht nur für die Web-Konfigurationsoberfläche dieser Port 443, sondern auch für dieses JMAP-Protokoll, für CalDAV, CardDAV, WebDAV, was das Ding eben auch kann. Dafür brauche ich diesen Port, also den sollte ich schon offen haben. Außerdem bringt er mir einen Auto-Config und einen Auto-Discovery-Server mit, dass die Dienste automatisch erkannt werden. Ne? Also auch das ist mit an Bord. Da ist einfach alles mit dabei. Das ist echt out of the box and have fun. So sieht die Konfiguration aus. Ne? Also das heißt, in der Web-Konfigurationsoberfläche, ich trage da oben den Port um. Ich sage, genau, das ist noch ein wichtiger Punkt. Da ich jetzt ein HA-Proxy vorgeschaltet habe, muss ich noch das Proxy-Protokoll aktivieren und muss sagen, von woher kommt der Proxy. Ne? Und der kommt eben von 127/8 oder von IPv6 Localhost.
Das ist kurz
vergleichbar
von HA-Proxy oder von Stalwart?
Nochmal die Frage bitte. Was ist?
Die Konfiguration, ist die von HA-Proxy?
Die Frage ist, ist diese Konfigurationsdatei von Stalwart oder von HA-Proxy? Das ist die alte Konfigurationsdatei von Stalwart. Die ist jetzt aber hier nur der Vollständigkeit halber drauf, weil das der aktuelle Stand ist. Ich weiß nicht, wann die 0.16 rauskommt. Ich gehe davon aus, das dauert nicht mehr allzu lange. Dann ist das hinfällig. Es ist nur noch die WebGUI dann relevant oder wir müssen per JMAP-API dann darauf zugreifen. Ja.
Also beide Dinge sind von Stalwart.
Ja, danke. Genau. Also ich habe das nur der Vollständigkeit halber gemacht. Das heißt, wenn ich das hier setze und schaue danach in die TOML-Datei, in der aktuellen 0.15x, dann steht das in der TOML-Datei. Ist im Endeffekt 1:1 identisch. Ja. Ich kann es auch andersrum machen, aber dann taucht es witzigerweise in der Web-Oberfläche nicht auf. Ja. Also von daher gesehen, guckt, dass ihr gleich, wenn ihr jetzt anfängt, gleich von Anfang an über die Web-Oberfläche geht, weil das ist dann die Zukunft von der REST-API abgesehen, weil der schreibt es jetzt offenbar schon irgendwie in die Datenbank und die TOML-Datei wird zugemixt, wenn sie da ist. Ja. Genau. Gut, was ist als nächstes zu tun? Ja, jetzt ist das Ding eigentlich einsatzbereit, aber wir haben noch keine Domäne definiert. Also, ich gehe wieder in den entsprechenden Menüpunkt, sage, ich mache hier eine Domäne rein. Ne? Also, ich will, dass der Mailserver für group-web.de zuständig ist. Kann man übrigens weitere eintragen, also er ist multidomainfähig in der kostenfreien Version. Also, das ist eine Dual-License quasi. Wenn ich das eingetragen habe, den Dialog habe ich nicht, weil das ist quite easy, gehe ich hinten auf das Hamburger-Menü und da gibt es einen Menüeintrag View DNS Records. Hatten wir heute Morgen einen eigenen Vortrag, was man da alles konfigurieren muss, ne? Pretty complex. Ready. Ja, die gibt es einerseits hier so als Ding und ein Stück weiter unten kommt eine Textbox. Kann ich die gerade rauskopieren, kann die bei Hetzner oder sowas reinkopieren. Ich bin bei NetCup, da hat man ein bisschen Pain in die irgendwo. Da gibt es ein Webformular, man muss jeden einzelnen Record von Hand eine einzelne Zeile eintragen, außer man programmiert sich das mit der API. Habe ich aber gemacht, also ich habe das dann quasi alles entsprechend übernommen, bis auf die DANE Records, also die TLSA, die habe ich mal noch weggelassen, weil da muss ich noch mal gucken, wie ich das mache. Aber da hast du dann so Zeug dabei gehabt, wie hier in der zweiten Box oben MTA, STS, das kannte ich noch gar nicht, habe ich noch mal was dazugelernt. Das ist quasi ähnlich wie bei Webservern. Man deklariert damit, dieser Mail-Server ist bitte nur per TLS verschlüsselte Verbindung erreichen, definiert, wie lange das gültig sein soll und so weiter. Das war heute Morgen bei der DNS Records nicht dabei. Das ist quasi auch ein, ja, neu kann man nicht sagen, ist auch schon 2 Jahre altes Ding, dass man das machen kann, aber ist wieder eine weitere Sicherheitsmaßnahme. Und der kann das schon alles, der spuckt das einfach aus, ich trage es ein. Ja, dann lege ich noch ein paar Accounts an. Ne? Ich will ja User im System haben. Ich hatte doch den alten Mail-Server am Laufen, habe die also alle eingetragen, habe mit IMAP Sync Client oder wie das Tool heißt, gibt es von dem Franzosen, habe ich meine Mails rübergeschaufelt, vom alten auf den neuen Mail-Server. Hatte vorher die Time to Live runtergedreht, habe die Priorität im DNS geändert Und nach einer Stunde habe ich gesehen, okay, beim alten Mail-Server kommt nichts mehr an, dafür schlagen jetzt die Mails beim neuen Mail-Server auf. Und ich habe 2 Stunden für den Mail-Transfer gebraucht und dann war ich operativ. Ja? Okay, schön. Dann das vorweggenommen, das fiel mir dann erst später auf, als ich dann mit dem WebDAV rumgespielt habe. Man muss bei dem WebDAV für die allermeisten Clients offenbar diesen Schalter noch setzen, weil die meisten WebDAV-Clients sich nicht sauber an den WebDAV-Standard halten, wenn sie versuchen rauszukriegen, welche Ressourcen es gibt. Und wenn man dieses Häkchen nicht gesetzt hat oder diesen Schiebeschalter nicht gesetzt hat und die WebDAV-Clients ballern da immer rein und sagen, welche Ressourcen gibt's, und Stalwart sagt, hier gibt's überhaupt nichts, du bist hier falsch, dann macht man das ungefähr 20 Mal und dann wird die IP-Adresse gesperrt, weil der hat nämlich auch noch quasi ein Fail-to-Ban eingebaut. Ich mache zu viele falsche Versuche, wird meine IP-Adresse geblockt. Es gibt Gott sei Dank eine Whitelist und außerdem habt ihr ja Gott sei Dank auch gesehen, wie ihr über diesen Trick mit SSH-Tunnel-Port 8080 trotzdem auf die Konfigurationsoberfläche kommt, obwohl ihr eure IP-Adresse geblockt habt. Das war dann so meine Rettung. Ne? Ich konnte mich wieder whitelisten. Da ist quasi alles eingebaut, was man sich so erstmal so wünscht für irgendwelche Sachen. Genau. Also diesen Schalter setzen, wenn ihr mit WebDAV arbeitet, kann ich euch dringend empfehlen. Ne? Sonst müsst ihr halt gucken, wie ihr wieder reinkommt. Und das war's. Ihr habt einen Mail-Server, der läuft. Und das im Vergleich zu dem, was auf der zweiten Folie war, also ich fand es einfach, mich hat es geflasht. Ich hab immer nach dem Haken gesucht, also gedacht, irgendwann kommt es, dass du Scheiße konfigurieren musst. Nein, war nicht so. Es einfach, das Ding funktioniert, er war grundsätzlich einsatzbereit.
Also eine Frage zu den Services, die dort integriert sind. Weißt du, ob das alles Eigenentwicklungen sind? Denn gerade so im Mail-Server-Bereich, IMAP etc., ich meine, zum einen gibt es ja Software, die schon, ich sag mal, Jahrzehnte gepflegt wird, wo viel Erfahrung drinsteckt. Und ich kann mir vorstellen, wenn da so ein paar Leute sich zusammensetzen und sagen, wir schreiben jetzt mal einen neuen, da ist jetzt mein Vertrauen von Anfang an nicht so hoch gesetzt.
Ja, also ich,
nehmen die
Ich komm nachher dazu und lasse dann vielleicht auch noch jemand anders zu Wort kommen, was das Thema anbetrifft. Aber in der Tat findet man so Papers von anderen Leuten dann im Internet, von irgendwelchen Konferenzen, die sich 2024 noch relativ zurückhaltend geäußert haben, da quasi auch eine Liste drin hatten mit Sachen, die noch nicht so sind, ne? Und dann findet man von den gleichen Leuten 2025, ich habe es nachher verlinkt, schon Papers, wo eher schon drin ist, wie ändern wir zukünftig unsere Infrastruktur, um Stalwart zu integrieren. Und man sieht so, ah, geil, na, also irgendwie rennt. Und das ist schon irgendwie, der Mensch, der das begonnen hat, hat irgendwie schon langjährige E-Mail-Erfahrungen. Also das heißt, die IMAP-Kompatibilität ist zu 100% oder wie? Hier vorne nickt ein Profi und sagt 100% gegeben. SMTP auch. Und das neue Protokoll ist ohnehin JMAP. Das ist auch, das kommt von aus irgendwie Fastmail in Australien, hat damit irgendwie begonnen, ist auch standardisiert. Also der Typ hat A, Erfahrung, B, das ist schon in Großeinsatz. Also die größte Installation in Europa, die er gesagt hat, auf der FOSDEM sind 300.000 User bei einem Provider. In Deutschland 50 und 30.000. Also ist schon. Und das Ding ist im Einsatz. Also das ist jetzt nicht so, dass das, weil es eine Nuller-Version ist, ist ja in der Linux-Welt nicht ganz unüblich, dass es quasi eine Beta ist, sondern das Ding läuft. Ja. Genau.
Vielen Dank für den Vortrag.
Ja, ich bin noch nicht fertig. Ja, ach so, ja, das könnte so aussehen. Nee, das war jetzt einfach Triumphfolie, das ist nicht fertig. Ich bin noch, das geht noch weiter.
Entschuldigung, dann.
Ja, nee, frag mal.
Nee, in Richtung Backup, Disaster Recovery, wenn du da noch was sagst.
Genau, Backup habe ich keine Folie, deshalb die Frage passt eh. Also in der Single-Node-Installation, wie ich das jetzt quasi gemacht habe, also ich habe jetzt quasi nichts konfiguriert, in Wirklichkeit ein paar Sachen eingetragen, verwendet der trotzdem eine Datenbank, die ist aber in dieses Binary eingebaut, die heißt RocksDB. Ja, die ist da mit drin. Und die ganze gesamte Installation ist unterhalb von /opt, wenn ich das nicht anders angegeben habe. Und unter /opt gibt es ein Bin-Verzeichnis. Wie viele Dateien sind da drin? Mal gucken, ob du aufgepasst hast.
Eine.
Einsagen gilt nicht. eine Binary-Datei ist da drin, sonst ist in Bin nichts drin. Ich kann noch die CLI, das CLI-Tool installieren, dann habe ich eine zweite Binary. Mehr habe ich jetzt erstmal nicht gefunden. Dann habe ich ein etc-Verzeichnis, da ist die Config-Toml drin. So, und dann habe ich noch ein Data-Verzeichnis. Und das ist quasi das Data-Verzeichnis von der RocksDB. Da gibt es mit dem CLI-Binary, kann ich das exportieren, kann aus einem anderen Format importieren. Ich kann aber quasi auch, wenn ich Updates fahre, ich fahre den Service kurz runter, mache ein Backup von diesem Data-Verzeichnis, weil da liegen die ganzen... Okay, du nix, alles klar. Also so läuft der Backup erstmal so nach meinem Quick-and-Dirty-Tool. Genau. Lass mich mal noch ein paar Folien machen, dann fragen wir nachher, okay? So, meine weiteren Anpassungen waren jetzt quasi, dass ich hatte wegen der Nextcloud, die auf der gleichen Kiste, wie gesagt, läuft, hatte ich eh schon einen Redis am Laufen und für der Spam-Filter, der da eingebaut ist, ursprünglich RSpamD orientiert, jetzt an dem Google-Mechanismus orientiert, also etwas anders als RSpamD. Da habe ich optimale Performance, wenn ich noch einen Redis anklöpple. Naja, ist halt ein Eintrag in der Web-GUI. Mein Redis lief schon, habe ich auch das Thema erledigt gehabt. Das Ding bringt momentan keinen Webmailer mit, ist aber für laut aktuellen Zahlen von Mauro für 1 bis 2 Jahre, sagt er, weil davor hat er noch andere Dinge zu tun, plant er, dass in dem gleichen Binary auch noch der Webmailer mit drin ist. Er sagt nur, er wollte es schneller machen, aber es gibt für Rust offenbar noch kein Framework für eine Web-GUI für Mail und deshalb sagt er, estimated time of arrival 1 to 2 years. Ja. Von daher gesehen, ich habe noch einen Roundcube angeklöppelt. Es gibt aber auch schon JMAP. Ich erkläre gleich, was es mit JMAP auf sich hat. JMAP-fähige Webmailer, die er auch empfiehlt. Ne? Also JMAP-Webmailer ist das Ding, glaube ich, genau. Das kann man quasi auch nehmen. Da bin ich bloß davor zurückgeschreckt, weil ich habe jetzt noch keinen OpenID-Connect mit einem eigenen Directory, sondern ich habe jetzt wirklich nur die interne User-Datenbank verwendet, weil das tut es für meine Zwecke erstmal. Zielgruppe war ja Vereine, Familien, KMUs erstmal und dafür kann ich einfach erstmal die interne verwenden. Habe ich eine externe Authentifizierungsquelle, mache ich halt noch Keycloak oder sonst irgendwas, klöppel das ran oder Authentic und das Ding ist vorbereitet, ich kann das alles. Ne? Nur out of the box in der Single-Node-Installation kann ich jetzt sagen, nee, interne User-Datenbank reicht mir. Also ich will einfach nichts machen, ich will einfach arbeiten. So, schön, klappt. Ne? Gut, also soweit mein Setup dann nochmal an der Stelle. Welche Features hat das Ding? Naja, die ganzen üblichen Mail-Protokolle hatte ich schon gesagt. Dann Spam, Phishing-Filter, Graylisting, Sender Reputation Tracking, was wir gerade eben vorherigen Vortrag hatten. Dann Rate Limiting, eine Abuse Protection, also ähnlich wie Fail-to-Ban, ziemlich identisch. Ja. Er hat so eine ganze Liste drin, wo er dann einfach sagt, naja, wenn jetzt jemand versucht, auf /WordPress zuzugreifen oder auf /PHP, das ist nicht normal. Sofort raus und bei anderen Sachen ein Zähler, geht ein Counter hoch bei der IP-Adresse und dann ist man raus und dann landet man eben in der Blacklist und dann ist man gesperrt quasi. Dann kann man mit diesem System erstmal nichts mehr machen. Ne? Man kann, wie gesagt, aber auch eine Whitelist dagegen pflegen, also weil so Schule, ne, das ist dann immer sofort, ja, Schüler blickt irgendwann. Wenn ich einmal bei der Weboberfläche WordPress aufrufe, hat sich das mit dem Thema E-Mail im Unterricht für heute. Ne? Dann nimmt man halt die IP-Adresse von dem Proxy-Server, trägt die Whitelisting ein, dann geht's wieder und dann bleibt es auch so. Und dann kann der Schüler ruhig versuchen, da weiterzumachen, aber es hilft ihm nichts mehr. Encryption und REST, die User können auch sich in die Weboberfläche einloggen, haben standardmäßig so gut wie nichts, außer dass sie 2-Faktor-Authentifizierung für sich einrichten können und App-Passwörter, damit sie quasi die E-Mail-Programme mit einem anderen Passwort betreiben können wie die Weboberfläche und die machen sie mit 2-Faktor-Authentifizierung. Es gibt aber ein ausgeklügeltes Rollenmodell mit, ich habe es nicht durchgezählt, aber es gibt zig verschiedene Rechte und ich kann quasi Rollen definieren, kann die User den Rollen zudefinieren und dann können die diverse Sachen in diesem System selber machen. Self-Service, ein Self-Service-Portal quasi. Kein Webmail, aber Self-Service-Account-Portal. Ja. Es gibt nämlich Mail-Aliase, es gibt Mail-Listen, die man einrichten kann. Das ist jetzt kein vollwertiger Mailing-Listenersatz für Simpa oder für Mailman 3 oder irgendwie sowas, weil das sind dann keine Self-Serving-Mailing-Listen, aber ich kann quasi halt einfach sagen, okay, Family, hier kommt die Familie einmal rein und ich vergebe eine Adresse und dann habe ich halt quasi eine Art kleine Mailing-Liste für mich erstellt, die nicht Self-Service für die User ist, aber ich kann eben eine einrichten. Ne? Ich habe Encryption in REST, das heißt der User, und deshalb ist es mit den Rollen nochmal ein Thema, der User kann quasi sagen, er möchte seine Daten verschlüsselt im System liegen haben, ne, gegen, wenn man halt Lilly Dittmann zum Beispiel ist und hat gerade mal Malta hochgenommen, wer das verfolgt hat, ne, dann möchte man seine E-Mails irgendwie verschlüsselt haben. ACME hatten wir schon, Thief Scripting, also Filterskripte kann ich hinterlegen, genau, und dann eben, wie gesagt, Kontakte, Kalender und Dateien. Und zwar zukünftig mit diesem JMAP-Protokoll, alternativ geht es aber derzeit auch mit CARDDOF, CULDOF und WebDOF. Inklusive Sharing dieser Ressourcen, das heißt, ich kann auch Gruppen aufmachen, ich kann mit Leuten Dateien sharen, deshalb eben Collaboration-Plattform. Ich kann die Kalender, ich kann die Kontakte sharen und so weiter. Parallel dazu macht er mir auf dem Webport auch noch zwei weitere Webserver auf, die ich über autodiscover.grub-web.de oder autoconfig.grub-web.de ansprechen kann. Die waren in der DNS-Liste vorher schon mit drin als CNAMES. Das heißt, die sind auch schon fertig konfiguriert. Wir sind fertig. Wir müssen nichts mehr machen. Und damit können eben Mail-Programme sofort erkennen, okay, wie muss denn der Mail-Account eingerichtet sein? Dass die also wissen, okay, hier gibt es hier gibt es quasi nur den Port 993 und den Port 465, danke. Und ich brauche die anderen nicht versuchen, weil das ist die Konfiguration für diesen Mail-Server und so weiter. Und noch einiges mehr, was ich jetzt hier auf der Folie weggelassen habe. Ne? So, jetzt könnte man ja sagen, ja, soweit ja ganz nett, ne? Aber skaliert das System eigentlich auch für große Setups? Ja, und das tut es. Das ist eine Folie von Maurer, die er dieses Jahr auf der FOSDEM gezeigt hat in seinem Vortrag und das erläutert hat, auch warum quasi die Konfiguration in eine Datenbank muss und nicht mehr in einer Tommeldatei liegen muss, weil die Grundidee ist eben, draußen hat es die Clients und jetzt stelle ich hier, was weiß ich, 1000 Stalwarts nebeneinander, natürlich auch einen Lastverteiler davor. Und der User soll jetzt, das ist total egal, auf welchen der Stalwarts er aufbrummt, er soll sein Mailkonto finden, die Konfiguration zwischen 1000 Stalwarts soll identisch sein. Und deshalb wird Konfiguration und alles Mögliche wird jetzt eben tatsächlich im Hintergrund in einen Storage entsprechend ausgelagert. Ich habe drüben Redis, ich habe für die Mails und für die ganzen Geschichten die FoundationDB, Storage auf Ceph oder S3 oder sonst irgendetwas und so weiter. Und damit kann ich riesige skalierende Systeme aufbauen. Sein Vortrag hatte den Titel auf Deutsch E-Mail-Infrastruktur auf Gmail-Größe. So, und da will er hin und dann hat er quasi vorgestellt, an welcher Stelle es noch hapert. Und er war da eigentlich bei relativ viel eigentlich schon gut dabei und hat gesagt, der Hauptpunkt ist noch Volltextrecherche. Da ist er noch nicht Gmail-Scale. Der Rest war eigentlich schon ganz optimistisch so. Ne? Genau. Also einfach, ohne da jetzt groß tief drauf einzugehen, für diejenigen, die jetzt sagen, ja, okay, nettes Spielzeug, es ist kein Spielzeug. Also seine Intention ist eine andere. Also es ist eher, das Spielzeug ist jetzt eher Abfallprodukt, also in Anführungszeichen Spielzeug, dass wir das jetzt auch in kleineren Einheiten aufsetzen können, total easy. Seine Intention ist ein Riesensystem. Ja, auch die Thunderbird baut derzeit eine eigene Mail-Infrastruktur und diverse Infrastrukturen auf, weil sie sagen, so Typen wie Google und Microsoft sind deshalb groß geworden, weil sie nicht nur Software anbieten, sondern die Services dazu. Und die bauen gerade Thundermail auf und Thundermail läuft mit Stalwart im Hintergrund und PostgreSQL anstatt der FoundationDB als Storage-Bereich. Genau. Gut, weitere Quellen. Man findet so diverse Sachen und zwei Papiere, wo ich fand, also die ich impressive fand. Das erste ist dann so ein ja, Einführung, wo dann auch ein Großteil, ich glaube so circa 2/3, 80% konzentrieren sich mal auf dieses Thema JMAP, was es damit eigentlich auf sich hat, das Nachfolgeprotokoll von IMAP. Und dann geht es noch ein bisschen ins Stalwart, aber das war 2004, war relativ zurückhaltend. Nach meinem Gefühl, wie ich das so gelesen habe, und dann aber 2025 wurde nicht mehr groß über Stalwart diskutiert, sondern man sieht bereits Grafiken, kann ich vielleicht mal kurz, ich habe hier Dual Screen, das ist blöd, sieht man quasi auch Blockdiagramme, wie was verschaltet ist für einen Enterprise-Grade-Mail-Server. Ja. Für JMAP, soll die E-Mail-Verwaltung modernisieren, gibt es auch bei Heise Plus einen Artikel aus einer CT. CT war es, glaube ich, nicht abgedruckt, aber es gehört zum CT-Bereich. Und ich habe jetzt heute Morgen hier diesen Geschenklink erzeugt. Das heißt, ihr könnt, wenn die Präsentation dann online ist und ihr das abtippen könnt oder ihr könnt es auch abfotografieren und dann von Hand eintippen, habt ihr 7 Tage gültig Zugriff auf diesen Artikel, falls ihr keinen Heise Plus Account habt. Genau. Gut. IMAP versus JMAP. Da kann ich allen nur empfehlen, also zwar auf Englisch, aber diesen Vortrag von dem Ricardo Signus, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, den anzuschauen. Also ich bin Lehrer, ich prüfe auch Lehrer oder habe mal Lehrer geprüft. Der hätte eine 1 plus mit Sternchen gekriegt für den Vortrag. Der Vertrag ist einfach von der Vortragstechnik her schon mal geil. Und nebenher erklärt er eben, was es mit JMAP auf sich hat. Ne? Und ihr lernt viel über japanische Monsterfilme. Ja, also, ihr wisst danach, wer King Ghidorah ist und was weiß ich was. Also der Vortrag ist einfach scharf. Ne? So, und die Grundidee ist eben IMAP, wir hatten es vorher schon gehört, gut abgehangenes Protokoll, hat er das überhaupt richtig implementiert, ne? Ist ja komplex, ist ja jetzt nicht trivial und sonstiges, ne? Aber er hat es richtig implementiert. Gleiches gilt für CardDAV, CardDAV und WebDAV, ne? Das ist auf HTTPS-Basis, da innen drin ist XML drin und in dem XML sind dann V-Cards oder V-Contacts drin für die Kalendereinträge, für die Adressbucheinträge. Nightmare, wenn man sich die Datenstruktur anschaut und was man alles analysieren muss, was man beachten muss, Nightmare. Ne? Und parallel dazu gibt es eben jetzt dieses neue Protokoll, also neues untertrieben, also übertrieben, es gibt es auch schon eine Weile. Da sind die meisten Sachen sogar schon RFC-Standards, also das ist durch die Nummer, laufen auch auf HTTPS-Basis, aber es wurde sich geeinigt auf JSON und die ganzen alten Zöpfe abgeschnitten. Das Protokoll ist viel transparenter, flüssiger, leichter lesbar, leichter verständlich und vor allem durchgängig. Das heißt, über JMAP rufe ich nicht nur meine E-Mails ab, sondern meine Kalendereinträge, meine Adressbucheinträge und meine Dateien. Also das heißt, in dem JMAP-Protokoll steckt IMAP, CalDAV, CardDAV und WebDAV drin. Ja. Mache ich alles über dieses JMAP. Ja. Von daher gesehen, Vortrag mal anschauen, ist in multipler Hinsicht geil. Ja. Und das sage ich nicht allzu oft. So, Mail Clients, ich hatte schon erwähnt, es gibt diesen JMAP Webmailer, den er empfiehlt, alternativ sagt er Sogo oder Roundcube. Dann Daniel Gulsch, der unten ist am Conversation-Stand, hat einen E-Mail-Client für Android geschrieben. Der heißt, spricht man aus Letters, also dieses LTTRS ist der Produktname, ist Letters. Dann für das Desktop gibt es auch einen Vortrag von der Fostim Parula. Das ist ein ehemaliger Thunderbird-Entwickler, der sich mit dem Produkt hier eigenständig gemacht hat. Und so eine, also das gibt es dann auch bezahlt und nicht bezahlt. Und die nicht bezahlt Version hat dann halt keine Videoconferencing-Sachen mit dabei und sonstiges. Aber ansonsten hat der auch wahnsinnig nette Features, wie den kompletten, wenn ich quasi eine Mail von jemand anklicke, den kompletten Kommunikationsverlauf. Und wenn ich Meetings oder so hatte, sogar Meetingverlauf. Also ich sehe eine komplette Historie als Timeline. Also es sah sehr vielversprechend aus. Das ist noch nicht fertig. Da kommen noch Chats und was weiß ich was rein. Aber es sah sehr vielversprechend für mich aus. Dann für Mac habe ich dann iPhone, oder für iPhone, also iOS und Mac habe ich dieses Bloom gefunden und so weiter. Und natürlich gehen auch die Non-JMAP Clients, weil wir haben die alten Protokolle ja alle noch an Bord. Das heißt, Thunderbird einfach, ich habe meinen Mail-Server umkonfiguriert, Thema war erledigt und ich konnte dann damit drauf zugreifen. Genau. Fazit für mich, so ein Single-Node-Setup, ich hoffe, das kam rüber, ist mit Linux-Grundkenntnissen machbar. Also man sollte natürlich irgendwie sich auf einer Shell ein kleines bisschen bewegen können, gar kein Thema. Das Ding hat eine umfassende Funktionalität. Ich finde, das ist noch vorsichtig formuliert. Und ich betrachte das eben tatsächlich als eine machbare Lösung für Familien, Vereine, KMUs, also kleinere, mittlere Unternehmen. Und es skaliert eben auch nach oben, weil es eben kein Spielzeug ist, sondern tatsächlich für große Systeme angedacht ist. Genau. Und damit hoffe ich, irgendwie so einen Teil von dem Ziel, das ich eigentlich habe oder anfangs formuliert hatte, zu erreichen, nämlich, dass das ein wichtiger Beitrag ist, um tatsächlich mal sich zu überlegen und zu sagen, naja, das hört sich jetzt so an, als könnte ich das mal aufsetzen, als könnte ich das betreiben und damit eben das hinzukriegen, dass wir im Bereich E-Mail wieder eine dezentralere Struktur hinkriegen und dass wir einen Beitrag zu souveräner Digitalität oder digitale Souveränität, wie auch immer man das formulieren möchte, entsprechend hinbekommt.
Vielen Dank.
Ich habe noch eine Minute auf der Uhr. Premiere.
Kleine
Hört man mich?
Ja.
Okay. Mauro ist von 11 bis 13 Mai in Berlin.
Okay. Bei welcher Konferenz?
Bei der Slack.
Bei der Slack. Ja, genau.
Online.
Genau. Ernsthaft? Das ist heute Morgen um 6 entstanden, also es heißt... Okay, ah, zu oft abgerufen, okay. Okay. Erste. Du willst mir sagen, Papa hat den VPS-Server schon bestellt und du machst es heute Abend, oder?
Also mit dynamischen IPs wird das nichts, oder?
Dynamische IPs für einen Mail-Server ist eine ganz schlechte Idee. Nee, 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 mach das nicht. Nee, du brauchst eine feste IP. Also die Frage war, ob das mit dynamischer IP, ob das eine gute Idee ist. Nein, ist keine gute Idee. Also deshalb, ich rede nachher mit ihm. Er muss für die Zukunft von dir was tun. Also das ist, muss sein Beitrag an die digitale Souveränität sein und an deine Zukunft.
Also ich habe einen VPS, eben wegen statischer IP, aber ich würde eigentlich gern, ungern meine E-Mails dort liegen haben, sondern die lieber auf meinem Heimserver liegen haben.
Du vertraust dir nicht.
Ich vertraue meinem VPS.
Wechseln.
Ja, das bringt nichts.
Okay.
Aber hattest du in die Richtung schon mal irgendwie einen Anwendungsfall oder meine Idee war halt...
Ja, ich meine, du kannst ja halt ständig wegsynken oder sonst irgendetwas und dann kannst du ja auf den IMAP-Server, da ist dann wurscht, ob der eine dynamische IP hat, also das könnte man machen, aber... Du hast ja Encryption and REST übrigens, also selbst wenn du deinem Provider nicht vertraust, in welcher Branche arbeitest denn du? Okay, er will es nicht sagen.
Aber ja, nee, ich wollte noch fragen, ob der dann eine Forwarding-Funktion hätte, dass man sagen kann, forwardet einfach alles.
Also er hat Sieve, er hat diese Sieve-Filterung drin, damit könntest du auf jeden Fall forwarden und deleten, aber also da habe ich jetzt nicht rumgetestet. Also Sieve. Ich habe nur Sieve, diese Managed Sieve Schnittstelle, weil der RunCube kann eben Managed Sieve, die habe ich getestet, also ich kriege da Sieve Regeln rein, aber das habe ich noch nicht extensiv gemacht. Ja.
Frage, wo liegen denn dann die ganzen Daten, wenn das Binary im Opt liegt und die Konfiguration in EDC, wo liegen dann meine Daten?
Unter Slash Data, da schreibt dieses RocksDB bei einem Single Node Cluster, wenn ich keine andere Datenbank angebe, alles unter Opt, Slash Opt, Slash Data, dort liegt alles. In weiteren Unterverzeichnissen für die Datenbank.
Und wer steht denn eigentlich hinter dem Tool?
Also angefangen hat es Mauro Di Gennaro und hat aber jetzt irgendwie angefangen, zwischenzeitlich Entwickler einzustellen. Die Firma heißt Stalwart Labs, ist derzeit noch in UK registriert. War auf der FOSDEM dann gleich eine Frage, ob das so gut ist. Und hat aber irgendwie gesagt, das ist so registriert, da könnt ihr jederzeit umziehen, das ist nicht das Thema. Ja. Also Stalwart Labs ist die Firma dahinter. Wie groß die jetzt schon ist, hast du Einblick?
Ja, aber noch klein.
Noch klein, ja.
Ich hätte noch eine Frage. Ist auch angedacht, Active Sync zu unterstützen?
Also die Frage ist, ob Active Sync unterstützt wird? Nein.
Also nicht geplant in Zukunft?
Matrix-Channel-Fragen.
Okay. Oder und was? Noch eine Frage. Aufgaben und Notizen synchronisieren, ist das irgendwie möglich?
Also Aufgaben sind, wenn ich es richtig weiß, integraler Bestandteil vom Kalender. Ich weiß nicht, ob das ein extra Ding ist. Ich glaube, das ist Kalender mit Bestandteil. Deshalb glaube ich, dass das geht. Notizen, was meinst du mit Notizen? Also du hast eben WebDAV, du kannst eben in deinem WebDAV-Bereich Dateien speichern. Genau. Also wenn du das als Notizenersatz akzeptierst, dann wäre das machbar. Aber ansonsten Aufgaben, also To-Dos wären ja auch schon eine Art Notizen. Ja.
Okay. Also, wenn man noch eine E-Mail-Adresse bei einem anderen Anbieter hat, kann die Stalwart die ja dann per IMAP dort abrufen?
Nee, ist kein IMAP-Client. Nee. Nee. Wüsste ich nicht, aber da kannst du ja dann andere, du kannst ja quasi sagen, andere Tools musst du ihm, also das wäre jetzt gerade dieser IMAP, ich glaube IMAP-Sync-Client heißt das, du kannst natürlich mit dem IMAP-Sync-Client den zyklisch anstoßen und die Mails von deinem Provider abholen und direkt beim Stalwart einspeisen. Das kannst du natürlich machen. Aber on the long run ist das nicht unser Ziel. On the long run ist, wir wollen... Digital. Also, wie bitte? Ja, aber die Adresse soll identisch sein oder unterschiedliche Domäne?
Ich will die Adresse beim
Ja. Ja klar, kein Problem. Aber dann halt, dann würde ich tatsächlich vorschlagen, sich das IMAP-Sync, den IMAP-Sync-Client auch auf dem VPS oder auf dem Server zu installieren und den über den Cronjob regelmäßig anzuschweißen, zum Beispiel, dass er halt alle 5 Minuten den einen IMAP, per IMAP die Mails holt und beim Stalwart eintütet.
Ja. Ist das ein Android-Client für den Kalender, außerdem jetzt den, der Daniel gerade entwickelt?
Halt. Letters ist der Mail-Client.
Der soll doch auch Kalender können, sagst du eben.
Nein, das sagte ich nicht. Ich sagte nur, Daniel hat einen... Der macht JMAP-Mail, genau. Und für den Kalender kann ich ja jetzt erstmal weit... Also ich weiß, ich habe mir diesen Letters, ich habe ihn vorher auf dem Gang getroffen, aber er musste in den Vortrag und hat gesagt, ich soll nachher an den Stand kommen. Geht einfach runter, fragt, was er für Funktionalität schon drin hat. Aber grundsätzlich kannst du ja noch per CalDAV und CardDAV zugreifen. Das heißt, du installierst dir das DAV X5 und dann hast du das in deinen Kalendern weiterhin drin. Also da, an der Stelle ändert sich erstmal nichts, ne? Ja, also das JMAP ist jetzt quasi nur Ausblick, wenn ich halt dann sage, okay, also jetzt habe ich dieses tolle Feature, ich würde es auch gerne nutzen, dann habe ich jetzt mal so ein paar Clients aufgelistet, habe ich jetzt aber tatsächlich, gestehe ich ganz ehrlich, auch noch nicht die große Experience damit. Ne? Also mir ging es jetzt erstmal nur darum, den Mail-Server hochzukriegen und zu sagen, der soll jetzt mal funktionieren, weil ich würde gerne in diese Richtung gehen, was ich davor habe. Ne?
Eine Sache, die man vielleicht noch hinzufügen sollte, ist, dass der ein extra Features hat, die man dazu kaufen kann.
Danke für den Hinweis. Also ich hatte es vorher
kurz. Teuer, aber es ist vorhanden.
Genau. Also der Hinweis war, ich soll noch darauf hinweisen, dass es da quasi extra Feature-Sets zum Zukaufen gibt. Also wenn man auf die Homepage draufgeht, es gibt quasi auch einen Feature-Vergleich. Es gibt quasi eine freie Version und es gibt eine Bezahlversion. Und die Bezahlversion hat eben zum Beispiel ein Dashboard und diverse Geschichten und vor allem, was ich glaube, was das Killer-Feature an der Stelle ist bei der Bezahlversion, ist die Tenant-Fähigkeit. Das heißt, ich kann als ISP sagen, ich mache eine Untervermietung von meinem Mail-Server, also ich gebe das Admin-Dashboard an einen Kunde weiter und lasse den dafür bezahlen. Und das ist aber auch die Bezahlversion. Ne? Das ist dann nicht aktiviert. Ich brauche da einen Lizenz-Key und dann ist das aktiviert. Das habe ich nicht getestet, weil Schwabe by nature.
Wo liegen denn die Attachments bei dem Single-Node-Installation?
In der Datenbank oder als Datei? Ich kann das angeben in der Datenbank, ich kann, glaube ich, aber auch ein Storage definieren, wenn ich es richtig weiß. Also ich kann Filesystem angeben für die Blobs, wenn ich es richtig weiß. Also es gibt Blobs extra und da kann man, glaube ich, sagen, normales Filesystem, S3 oder CEF, irgendwie sowas kann man da, glaube ich, machen. Widersprich, wenn ich Blödsinn rede.
Ich bin mir nicht sicher, ob es die Dateien also direkt auf Storage, aber es gibt viele Möglichkeiten, ja. Ganzen Arten von Datenbanken.
Ja, also auch einfach Vorstellung, das ist Manu Zurmühl von Heinlein Support, die uns in einem anderen Projekt einen Riesen-Mail-Server machen. Und wer also quasi die Enterprise-Scale-Geschichte sich da mal einhören will, Manu ist da beim Heinlein-Stand vermutlich oder schaut auf sein Logo und dann könnt ihr danach fragen.
Wie sieht es mit Mailinglisten aus?
Wie gesagt, diese Mail-Liste Small, die gibt es. Und für den Rest muss ich die Mütterschnittstelle nehmen und muss da irgendwie versuchen, was anzuklöppeln. Aber habe ich noch nicht probiert. Aber er hat weiterhin, also auch das ist so ein Thema, ich kann RSpamD weiterhin ansprechen, weil das machen, Heinlein macht es in diesem Enterprise-Grade-Mail-Server, dass sie außen in der Peripherie die Postfixes haben und da schon mit RSpamD-Proxies arbeiten und dass dann der Stalwart steht in der Mitte dann als Kernelement und löst den Dovecot im Director-Mode ab. Aber das kann Manu dann besser erklären als ich. Da bin ich angelernt. Ja.
Ich hatte eine Frage zur Projekt Governance, wenn du das weißt. Also es gibt da halt diese Enterprise-Version. Das heißt, es ist quasi ein Open-Core-Projekt. Und gibt es dann irgendwie ein Mission-Statement oder irgendwas, was in die Enterprise-Version kommt, was in die Open-Source-Version kommt? Da gibt es innere Konflikte. Und was ist die Garantie, dass in 2 Jahren das Projekt nicht komplett als Closed-Source-Proprietär-Software weiterentwickelt wird?
Willst du was sagen, aber...
Die Garantie gibt es bei keinem Projekt. Also das, was da ist Open Source, das konnte dann auch geforkt werden. Er hat alle Libraries in Open Source entwickelt und auch steht auch zur Verfügung. Und ich glaube, er hat, also das muss halt seinem Vertrauen, also dass er das schon als Mission Statement sieht. Aber er muss natürlich auch mit Firma irgendwie Geld verdienen. Ja, und deswegen hat er dort viele Features. Und ich finde, so eine Multi-Tenant-Geschichte, wo man dann selber mit Geld verdient, die Möglichkeit haben, dann dafür auch was zu verlangen, ist okay. Also, aber ich verstehe die Concern, aber das hat man mit DocBot gesehen. Ja, also auch so ein gehandeltes Produkt kann ja plötzlich mal sagen, wir machen jetzt keinen, wir machen nur noch Single Load einmal. Ja. Ja. Ja.
So, gut, ich erwarte dann eure Erfolgsrückmeldungen von dir heute Abend, vom Rest dann ein bisschen später mit den eigenen Star Wars.
Ja, dann guten Appetit noch. Viel Spaß noch.